Ja, es ist schön, bei euch zu sein. Ich habe Jojo so ganz einfache Sachen gefragt. Wie kann ich die Leute überhaupt sehen in so einem Kino? Es geht einigermaßen. War ich ein guter Chef? Kann ich gar nicht so genau beurteilen. Ich glaube, ich habe vieles richtig gemacht in den letzten 2 Jahren. Was mich unfassbar freut und ehrt, dass ich heute hier stehen darf, ist, dass es wirklich ein Geschenk war, mit dir, Jojo, 1 Jahr lang zusammenzuarbeiten. Und auch zu dir sage ich nachher in der Predigt noch ein paar Sätze mehr. Am Anfang, nur da musst du noch drauf warten. Zuerst ist die Predigt nämlich für alle und dann an einem Punkt ist sie für dich in ganz besonderer Art und Weise. Was mich bei Jojo beeindruckt hat, ist, ich habe wenig Menschen in meinem Leben kennengelernt, die dir gleichzeitig ganz ehrlich ins Gesicht sagen können, was sie von dir halten und was sie von dir denken und dir damit trotzdem das Gefühl geben, es ist gut, dass du da bist und ich unterstütze dich in dem, was du tust. Und das ist ein Privileg, was ich mitnehmen werde aus dem Jahr. Ja, und dass du mich eingeladen hast, hier heute diese Predigt zu halten, freut mich ganz besonders. Und es ist schön, bei dir, bei euch als Ehepaar und bei euch als Gemeinde zu sein. Danke für die Einladung und euer herzliches Willkommen. Und ich mache sonst eigentlich nicht so spontane Vorreden. Bei euch traue ich mich heute mal. Wir haben gerade ein Lied gesungen. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Lied geht. Das ist eins der Lieder, wo ich manchmal fast gar nicht mitsingen kann. Ja, so alles niederlegen. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, boah, das habe ich schon letzten Sonntag alles niedergelegt. Das kann ich nicht schon wieder. Da habe ich mich so ertappt gefühlt. Und dann Raum schaffen, make room to do whatever you want to. Ja, also Gott entgegenzusingen, ich schaffe Raum, damit du machen kannst, was du willst. Das finde ich ein ganz schön krasses Lied, fast schon ein gefährliches Gebet. Ja, also Gott wirklich so viel Raum in deinem Leben zu geben. Ich weiß nicht, ob du den Mut heute Morgen hast. Ich habe den nicht immer. Ja, und deswegen merke ich, dass mir das gar nicht so leicht fällt, so ein Lied zu singen. Und dann habe ich so gerade gedacht, was will Gott eigentlich? Ja, wofür sollen wir eigentlich Raum schaffen? Ja, was will Gott eigentlich tun, damit Gott tun kann, was er tun will? Und dann dachte ich, das stelle ich mal an Anfang dieser Predigt, weil in dieser Predigt wird auch der ein oder andere Anspruch deutlich werden, dass Gott Gerechtigkeit schaffen will, dass das was mit dir und mir und unserem Leben zu tun hat. Und deswegen dachte ich, am Anfang ist Zuspruch wichtig. Zuspruch. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott schaffen will, dass wir mehr und mehr verstehen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Bedingungslos. Jeder Mensch. Wir sind alle Kinder Gottes. Und manchmal kann ich das überhaupt nicht verstehen, rückt es gar nicht in mein Herz. Und mir hat es so geholfen, einfach in meinem Leben irgendwann zuzulassen und mir einzugestehen. Das ist aber keine Frage, ja. Und das ist auch nichts, wonach ich mich ausstrecken muss, sondern das ist sein Geschenk. Und es gilt allen, dir und mir, ja, und weit über unser Denken hinaus, seine Barmherzigkeit, seine Liebe und seine Gnade. Und da ist nur Zuspruch. Da ist nur Zuspruch. Das ist, und davon bin ich überzeugt, zutiefst das, was Gott will. Wenn wir also davon singen, dass wir alles niederlegen, unsere Fragen, unsere Ängste, unsere Zweifel, dann nicht in dem Sinne, dass das keinen Raum hat bei Gott. Doch, genau das hat bei Gott Raum. So wie du bist, so wie du bist, so wie du heute hier vor ihm sitzt, mit allem, was dich ausmacht, mit all deinen Sorgen und mit all deinen Ängsten, mit all deinem Können und mit all deinem Scheitern, hast du bei Gott Platz. Und da ist nur Liebe und Zuspruch und Willkommen. Und das ist mir ganz wichtig, das am Anfang dieser Predigt einmal so formuliert zu haben. Also schaff Raum. Schaff Raum, weil Gott hier ist. Ja, unabhängig davon, was du mitgebracht hast. Gott ist da und Gott ist für dich da und seine Liebe gilt dir. Ohne Wenn und Aber. Punkt. Jetzt könnte ich fast schon aufhören, tue ich aber nicht. Neues Herz, neuer Geist. Ihr beschäftigt euch gerade mit dem Hesekiel. Als ich im Gemeindeunterricht war, hat immer einer gesagt Hesekiel. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich nicht immer Hesekiel sage. Hesekiel, ein schwieriges Buch. Einer der großen Propheten im Alten Testament, Jeremia, Jesaja und Daniel gehören noch dazu. Und der Hesekiel erzählt wie andere auch Geschichten, als Israel im Exil gewesen ist. Ein Volk, das entrechtet war. Ein Volk, das in einem anderen Land, im heutigen Irak gelebt hat und auf sich alleine gestellt gewesen ist. Ein Volk von Menschen, die Gott verlassen gewesen sind. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie sich eine KI heute Exil vorstellt. Ich weiß nicht, was das Bild in dir auslöst, aber dieses Gefühl, ich habe keine Perspektive. Gott hat irgendwie gerade nichts mit meinem Leben zu tun. Die Juden, das Volk Israel, hat damals geglaubt, Gott lebt im Tempel, da ganz weit weg in Jerusalem, da ist er. Und hier bei uns in Babylon, da ist er nicht. Wir sind alleine, machtlos, entrechtet. Gefühle, die wir irgendwie auch kennen. Jede und jeder von uns vielleicht auf eine unterschiedliche Art und Weise. Aber ich finde dieses tiefe Gefühl in mir drin, ich bin von Gott und Menschen verlassen, ist somit das Schlimmste, was es gibt. Und ich glaube, dass es wichtig und gut ist, dass wir dieses Gefühl kennen, dieses Verlassensein, dieses Alleinesein, dieses auf uns gestellt zu sein, weil es für mich der Ausgangspunkt von all dem ist, was daraus entstehen kann. Der Ausgangspunkt für Mitgefühl, der Ausgangspunkt für Einfühlungsvermögen. Und ich glaube tatsächlich auch der Ausgangspunkt für dieses neue Herz und diese neue Geisteshaltung, die Gott in uns schaffen will. Und deswegen lade ich dich ein, mal bei diesem Gefühl dieser Gottverlassenheit anzukommen. Weil wir das kennen. Und gleichzeitig bin ich auf dem Weg, ein alter, weißer, biodeutscher Mann zu werden, der unfassbar privilegiert ist. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, im Exil zu leben. Und ich unterstelle mal, dass ich damit nicht alleine bin in dem Raum. Wir kennen dieses Gefühl, vertrieben und verlassen, hilflos, alleine an einem anderen Ort leben zu müssen, nur aus zweiter Hand. Und wir haben das existenziell oft nicht selbst erlebt. Und deswegen müssen wir verdammt vorsichtig sein, wie wir diese Geschichten von den Propheten und übrigens die ganze Bibel lesen. Und ich bin schon ganz beeindruckt, weil Jojo mir erzählt hat, viele von euch lesen dieses ganze Buch Hesekiel durch. Da wünsche ich euch viel Kraft und Ausdauervermögen dabei. Kein leichtes Buch, ja. Aber wenn ihr dieses Buch lest, ja, und übrigens überhaupt, wenn ihr die Bibel lest, vergesst nie, das ist ein Buch, das unterdrückte Menschen geschrieben haben. Unterdrückte Menschen haben dieses Buch für Unterdrückte geschrieben. Und wir, Klammer auf, nicht alle, aber viele von uns, Klammer zu, sind weiße, privilegierte Westeuropäer. Und deswegen lest die Bibel mit einer gewissen Vorsicht. Hört meiner Predigt mit einer gewissen Vorsicht zu. Wir lesen diese Texte durch unsere Brille und sollten deswegen vorsichtig sein, ob wir das alles auch immer so richtig verstehen und interpretieren. So, trauen wir uns mal an dieses schwere Buch ran. Das erste Mal wird das neue Herz in Hesekiel 18, Vers 31 erwähnt. Dort steht: Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ihr könnt mitlesen. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Die Armen waren unterdrückt im Exil, und der Hesekiel und viele andere Propheten knallen ihnen erstmal um die Ohren, dass das Ganze mit Schuld zu tun hat. Dir geht's schon nicht gut. Du lebst in einem Land, das du nicht kennst. Du bist auf dich alleine gestellt. Dein Gott ist scheinbar ganz weit weg. Und dann hörst du von diesem Propheten auch noch, dass deine Situation, in der du hier steckst, mit deiner Schuld und deinen Übertretungen zu tun hat. So lese ich das zumindest. Wenn ich einmal ein Stück zur Seite trete und nochmal nachdenke, dann steckt in diesem Vers und in dieser Tatsache die erste gute Nachricht. Ihr habt richtig gehört, die erste gute Nachricht. Die Israeliten, ne, glauben und erzählen nämlich hier im babylonischen Exil von einem Gott, der eben nicht weit weg ist, sondern sie erzählen von ihm, auch wenn sie das mit Schuld tun an dieser Stelle, sie erzählen von einem Gott, der sich für ihr Leben interessiert. Sie erzählen von einem Gott, der weiß, was in ihrem Leben passiert. Sie erzählen von einem Gott, der eine Geschichte mit ihnen hat. Sie erzählen von einem Gott, der mit ihnen unterwegs ist. Alles Sachen, die für uns relativ selbstverständlich sind. Damals ist es die Besonderheit der Israeliten gewesen. Die anderen Götter, an die andere Völker geglaubt haben, die waren willkürlich. Die waren unberechenbar. Die hatten mit dem Leben und der Geschichte der Menschen nichts zu tun. Und wenn Hesekiel hier davon spricht, dass deine Situation, die Situation, in der die Menschen damals gelebt haben, damit zu tun hat, was in ihrem Leben passiert, dann ist es für sie auch eine gute Nachricht gewesen, weil sie damit gehört haben, Gott interessiert sich, Gott ist da, Gott will in Beziehung treten. Wir denken ja ganz oft auch, dieser Beziehungsglaube ist mit Jesus, ja, und mit der Beziehung zum Sohn Gottes, zu Jesus in diese Welt gekommen. Ist Quatsch, ja. Der alte israelitische jüdische Glauben ist schon ein Beziehungsglauben gewesen. Und das wird an Stellen wie dieser deutlich. Gott ist nicht weit weg, er ist da. Ja, er spricht Schuld, da kommen wir nachher noch dazu, klar an. Aber das tut er, weil er sich für das Leben der Menschen interessiert. Weil er nah am Leben und am Schicksal der Menschen dran ist. Und jetzt gehen wir noch mal einen Vers weiter, gleiches Kapitel, ein bisschen vorher, Vers 20. Dort steht, der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen und der Vater soll nicht die Schuld des Sohnes tragen. Wenn du fromm aufgewachsen bist wie ich, dann hast du auch immer sowas wie Erbsünde gehört und dich vielleicht gefragt, was ist damit gemeint? Gar nicht so wichtig. Wichtig ist so ein Satz, wie er hier steht, weil das auch was ganz Besonderes gewesen ist. Gott spricht dich ganz persönlich an. Ja, wieder mit der Schuldfrage, die uns vielleicht nicht so schmeckt. Aber auch das war damals eine gute Nachricht und ein Zuspruch für die Menschen. Es geht um dich. Es geht um dich und dein Leben. Und nicht um das Leben der Generationen vor dir. Du hast die Chance, die Dinge anders zu machen. Du hast die Chance, dein Leben zu gestalten, unabhängig von dem, was vor dir gewesen ist. Du kannst dein Leben und dein Schicksal in die Hand nehmen. Du kannst mit deiner Schuld umgehen und du kannst die Dinge in deinem Leben ändern. Auch das in einem Religionskontext, wo alles von Willkür, von Unberechenbarkeit und von Göttern geprägt gewesen ist, die absolut nichts mit den Menschen hier auf der Erde wirklich zu tun hatten, ja, die irgendwo fernab gethront haben, ist eine Revolution gewesen. Da ist ein Gott, der deine Situation kennt, der die Situation seines Volkes kennt und der sich für dein ganz persönliches Schicksal, dein ganz persönliches Leben, deine ganz persönlichen Übertretungen interessiert. Wir haben hier also in diesem Prophetenbuch eine Polarität, die wichtig ist. Das eine, was wichtig ist, ist, es ist ein Text für ein unterdrücktes Volk. Es ist eine Geschichte, die für ein Volk gilt und die weit über das persönliche Schicksal des Einzelnen hinausgeht. Deswegen wird in diesen Textstellen übrigens auch immer von eurem Herz und von eurem Geist gesprochen. Es ist etwas, was umfassend ist und was die Gemeinschaft betrifft. Und der andere Pol ist diese Individualität. Es fängt bei dir an. Ja, das neue Herz fängt bei dir an. Gott interessiert sich für dich und dein ganz persönliches Leben. Und es ist wichtig, dass wir diese Propheten in dieser Polarität lesen und nie vergessen, dass beides zusammengehört. Dein persönliches Leben und die Gemeinschaft, in der du steckst. Wir reden also niemals unsere gemeinsame Verantwortung klein, die wir füreinander haben, die wir für unsere Gemeinschaften haben, die wir für diese Welt haben. Wir wissen immer, dass wir in gemeinschaftliche Gefüge eingebunden sind. Und gleichzeitig begegnen wir hier einem Gott, der so gnädig ist, dass er sagt, fang bei dir an, bei dem, was du tragen kannst, bei dem, was du verändern kannst, bei dem, was du gestalten kannst. Auch hier ist ein absolut gnädiges Bild von einem Gott drin, der uns nicht überfordern will, sondern der sogar in der Herausforderung für unser persönliches Leben darauf Rücksicht nimmt, was kann ich als einzelner Mensch tragen. Und da ist der Hesekiel mir bei der Beschäftigung und bei der Vorbereitung für diese Predigt ein echtes Vorbild gewesen. Von diesen Exilgedanken springen wir mal zum nächsten. Der Hesekiel erträgt ganz schön viel. Ich möchte dieses Bild des Ertragens ein bisschen mit euch vertiefen. Exkurs, das Bild nebendran ist aus dem Libanon. Am 23. September hat Israel wurde der Krieg im Nahen Osten auf den südlichen Libanon ausgedehnt. Ich war damals auf einer EBF, Europäisch-Baptistischen Föderationskonferenz, und die Geschwister aus dem Libanon waren da, 2 Tage später. Innerhalb von 48 Stunden sind zigtausende Menschen aus dem Süden Libanons nach Beirut geflohen. Und die Christen, die Baptisten im Libanon, vor allem in Beirut, haben sofort angefangen, ihre ganzen Institutionen zu sammeln. Da ist ein theologisches Seminar in Beirut, da ist eine baptistische Schule mit über 1000 Schülerinnen und Schülern. Da sind 6 verschiedene Gemeinden in Beirut und dann sind da ist noch ein Zentrum für Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen, für die gearbeitet wird. Die haben sich alle zusammengeschmissen, die haben sich in der Schule getroffen. Die haben ein Zentrum gegründet, wo sie gesagt haben, was können wir machen? Wie können wir, ohne überhaupt 1 Euro gesehen zu haben, helfen? Wie können wir Menschen aufnehmen? Und dann sind die Menschen, die geflohen sind, in der Schule untergekommen, im Seminar untergekommen, in den Gemeinden untergekommen. Und auf dem Bild seht ihr eine Gruppe von Kindern, die sofort psychologisch betreut worden sind. Da gibt es ein Team von Psychologinnen und Psychologen. Und die haben dann praktisch direkt mit den Kindern aus den Familien, die nach Beirut geflohen sind, Gruppensitzungen gemacht, haben Traumaarbeit mit denen gemacht, haben ihre Kompetenzen, die sie seit Jahren in ihrer sozialen Arbeit einbringen, direkt bei den Menschen eingebracht, die es nötig haben. Und das ist ein Bild von so einer Gruppensitzung, das ihr da sehen könnt. Ich dachte, das passt zu diesem, was können wir eigentlich tragen? Wie viel können wir eigentlich tragen? Was kannst du, was kann ich, was können wir als Gemeinschaft miteinander ertragen? Im Buch Hesekiel habe ich zwei Zeichenhandlungen gefunden, die mit diesem Ertragen für mich ganz viel zu tun haben. Das erste relativ am Anfang, im 4. Kapitel, da steht Hesekiel 4, Vers 4. Du aber lege dich auf deine linke Seite und lege die Schuld des Hauses Israel auf dich. So viele Tage du so daliegst, so lange sollst du auch ihre Schuld tragen. Vielleicht seid ihr da beim gemeinsamen Lesen schon angekommen im 4. Kapitel. Wenn nicht, viel Spaß. Das ist eine der schwierigen Zeichenhandlungen, wie ich finde. Es geht dann relativ strange weiter mit Brot, das auf Kot gebacken wird und das der Hesekiel dann essen soll und so. Klammer auf, lauter Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe, Klammer zu. Aber was ich verstehe, ist, dass Gott als Zeichenhandlung hier seinem Propheten sagt, du sollst Schuld tragen. Nicht zuerst deine eigene, sondern die von diesem Volk. Und mich hat es herausgefordert und ich habe mir gedacht, wie viel schaffe ich das eigentlich? In meinem Leben habe ich erlebt, dass das unfassbar wichtig ist, dass wir Sachen miteinander tragen. Dass ich nicht alleine bin mit dem, was in meinem Leben nicht rund läuft. Dass da Menschen mit mir unterwegs sind, die Leid, Freude, Erfolge, Scheitern und Schuld mit mir zusammentragen. Und so sehr ich das brauche, so sehr merke ich, dass ich herausgefordert bin, wo kann ich das eigentlich für andere sein? Wo kann ich dir zusagen, hey, wenn es dir gerade schwerfällt zu beten, ich kann für dich beten. Wenn du gerade Zweifel hast, ich kann für dich mitglauben. Wenn du gerade Lasten zu tragen hast, die schwer sind zu tragen, ich habe eine Hand frei, ich kann mittragen. Später im 24. Kapitel, Vers 16, könnt ihr auch gleich mitlesen an der Wand, steht, du Menschenkind, siehe, ich will dir deine Augen Freude nehmen durch einen plötzlichen Tod. Aber du sollst nicht klagen und nicht weinen und keine Träne vergießen. Das ist der Zeitpunkt im Buch Hesekiel, wo Hesekiel seine Frau verliert. Auch so eine, finde ich, ganz schön krasse Textstelle. Und dann soll er nicht mal trauern. Wie viel können wir ertragen? Wo kannst du mit anderen mittrauern? Wo wirst du von deiner eigenen Trauer nicht völlig überfallen, dass dir keine Kraft mehr bleibt? Wo schaffst du es, dich mit hinzusetzen und mit den Weinenden zu weinen? Mit denen zu leiden, die krank sind. Später in diesem Kapitel wird Hesekiel zugesagt, dass er damit zu einem Wahrzeichen wird. Und ich habe das gelesen und gedacht, ich brauche solche Wahrzeichen in meinem Leben. Menschen, die mir zu Vorbildern werden, weil sie nicht alles richtig zurechtgeschissen haben in ihrem Leben, ja, sondern weil sie mit den Brüchen und Ecken und Kanten und den Problemen und Herausforderungen, mit denen sie unterwegs sind, sich neben mich setzen und sagen, ich bin da für dich. Ich kann deine Lebenssituation mittragen. Ich kann ein Stück weit mit dir unterwegs sein. Ich erzähle dir nicht von oben herab, wie super ich mein Leben im Griff habe und wie gut alles läuft, sondern ich kann dein Scheitern mit auf meine Schultern nehmen. Wenn wir also jetzt im Weiteren zu dieser ganz zentralen Frage kommen, was bedeutet es, von Gott ein neues Herz und einen neuen Geist zu bekommen? Dann lasst uns davon geleitet sein, Was sind eigentlich die Exilerfahrungen, die wir und die anderen Menschen haben? Was sind eigentlich die Momente, wo wir auf uns allein gestellt sind? Und wo können wir in diesen Momenten unser Mitgefühl und unser Einfühlungsvermögen entdecken? Wie können wir in aller Ehrlichkeit und in aller Demut, in der wir wissen, dass wir ganz oft so existenzielle Exilerfahrungen gar nicht kennen, zurückhaltend, offen und menschenfreundlich mit Menschen umgehen? Aus unserer Demut Kraft schöpfen und sagen, ich kann mittragen. Es macht so einen Riesenunterschied, ob du da Menschen hast, die mit dir unterwegs sind, die dir belanglos auf die Schulter klopfen und sagen, das wird schon. Ich kenne das auch. Solche Menschen, wo du dir denkst, ja, danke schön, red doch am besten gleich von dir und interessier dich nicht für mich. Oder ob du mit Menschen unterwegs sind, die mitgehen, die vielleicht gerade mal gar nichts zu sagen haben, weil sie schweigen können, weil sie zuhören können, weil sie sich wirklich für dich interessieren, weil sie dir nicht um die Ohren knallen, wie das Leben, der Glaube und die Welt funktioniert, sondern die einfach mit dir zusammen den Weg gehen, ertragen, dich vielleicht ein Stück weit tragen und für dich da sind. Da sind, da bleiben. Damit dem Wesenszug Gottes, der immer da ist, Ausdruck verleihen in deinem Leben. Die zentralen Verse im 36. Kapitel, kurz vor eurem Visionsvers, der steht in 36, 26 und 27, lese ich euch einmal vor. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich habe es vorher angedeutet. Fangen wir mit diesem ganz, ganz großen Ding an, was mir sehr wichtig ist. Ich will euch ein neues Herz geben. Ein Herz, ein Geist. Bei aller Individualität, die jetzt angesprochen wird, die auch schon ein Stück weit deutlich geworden ist, bei allem, es fängt bei dir an. Bei allem, es fängt bei deiner Beziehung zu Gott an. Vergesst nicht, hier geht es um was Großes. Hier geht es um die Frage, was ist euer gemeinsames Herz? Und wenn wir sagen, zumindest mal hier die Kirche, die bewegt in Saarbrücken, nehmen wir mal zusammen, dann sind wir schon ganz schön weit und ganz schön groß. Was ist euer gemeinsames Herz? Was will euch als Kirche, die bewegt, Gott neu ins Herz legen? Was ist der kollektive Auftrag, der gemeinsame Auftrag, der dann übrigens ja auch viel leichter zu tragen ist, als wenn hier jede und jeder mit seinen kleinen Aufträgen rausgeht. In dem Vers heißt es, ich will aus euch neue Menschen machen. Wie werdet ihr neue Menschen? Zum Schluss dieser Predigt deswegen die Frage, was wird neu? Neu wird, was euch bewegt, was euch bewegt, wird neu. Wir kommen nochmal zu dem ersten Vers mit dem Herz zurück. Werft von euch all eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Hesekiel fängt da im Kapitel 18 mit den ganzen Übertretungen an, die das Volk begangen hat. Da soll niemand mehr bedrückt werden. Wenn man Schulden hat, soll man sie zurückbezahlen. Man soll sich nichts mit Gewalt nehmen, was einem nicht gehört. Man soll keine Zinsen erheben, wenn man anderen was leiht. Man soll vorsichtig sein, welche Urteile man fällt, damit die richtig sind. Oder man hält sie lieber zurück, wenn man sich nicht sicher ist. Wir sollen nach den Gesetzen leben. Und, ganz spannend, die Nackten kleiden und mit den Hungrigen das Brot teilen. Das sind Kapitel 18 im Vers 7. Ich lese das, ja, Jesaja, Amos und so weiter sprechen auch so ähnlich, die Propheten. Aber der Jesus, der sagt in Matthäus 25, Vers 40, fast genau das gleiche wortwörtlich, was hier im Buch Hesekiel steht. Was ihr einem meiner geringsten Brüder und einer meiner geringsten Schwestern getan habt, sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Und er erwähnt genau die gleichen Beispiele. Die Hungrigen, mit denen wir unser Brot teilen, die Nackten, die wir kleiden. Wenn wir über das neue Herz und den neuen Geist sprechen, dann gilt es, dass wir uns gemeinsam fragen, ihr als Kirche, die bewegt in Saarbrücken, ich bin überzeugt davon, wir als Baptisten, wir als Kirche in Deutschland und in der aktuellen Situation würde ich auch sagen, und wir als Gesellschaft, ja, wir müssen uns fragen, ob wir bereit sind, diese Gerechtigkeit Gottes zu teilen. Ob wir bereit sind, mit Menschen zusammen unterwegs zu sein. Ob wir bereit sind, Dinge mitzutragen und auch mitzuertragen, auch wenn es uns was kostet. Weil die Bibel, die Propheten und Jesus selbst uns genau dazu herausfordert. Für mich ist es der rote Faden in der Bibel geworden. Ein bekannter Theologe, der heißt Rob Bell, könnt ihr lesen, wenn ihr Bock habt, hat gute Bücher geschrieben. Der hat mal in einem Interview gesagt, der rote Faden in der Bibel ist, Gott hört den Schrei der Unterdrückten. Gott hört den Schrei der Unterdrückten. Und wir, privilegierte WesteuropäerInnen, ja, wir haben keine Ahnung davon, wie der klingt, der Schrei der Unterdrückten. Und wenn ihr ein neues Herz und einen neuen Geist wollt, wenn ich das will, wenn wir das an uns heranlassen wollen, dann ist das die spannende Frage, ob wir sagen, wir hören da wieder hin. Wir trauen uns, auf den Schrei der Unterdrückten zu hören. Ohne diese veränderte Geisteshaltung, ohne diese Ohren, die wir öffnen, um diesen Schrei zu hören, ja, wird es kein neues Herz und keinen neuen Geist geben. Und jetzt kommen wir zu eurem Problem, das ihr habt, liebe Kirche, die bewegt. Ich habe wenig Menschen kennengelernt, wie Jojo Panther, die eine tiefe Herzensfrömmigkeit und gleichzeitig eine Sehnsucht nach Gottes Gerechtigkeit in sich hat. Und das Problem, das ihr jetzt habt, ist, das sind unbequeme Menschen. Das sind Menschen, die sich trauen, immer mal wieder den Finger in die Wunde zu legen und zu fragen, haben wir eigentlich noch die Unterdrückten in unserer Kirche und in unserem Umfeld im Blick? Das sind die Leute, die uns daran erinnern, dass wir eine Verantwortung füreinander haben. Das sind die Leute, die sich trauen, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wir haben alle Schuld auf uns geladen, weil wir den Hungrigen und die Nackten und die Unterdrückten übersehen. Und die Jojo sagt immer gerne, dass sie eine prophetische Gabe hat. Und ich würde sagen, das stimmt. Ja. Aber vor allem aus meiner Sicht deswegen. Ja. Weil sie wie diese alten Propheten uns daran erinnert, dass wir uns für Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt zu interessieren haben. Und ihr habt euch ausgesucht, so jemand für eure Kirche zu berufen. Und ganz ehrlich, darum beneide ich euch, weil ihr damit nah am Herz und am Pulsschlag von Gott dran seid. Und ich wünsche euch ganz viel Mut und ganz viel Kraft, da in Vergebung zu sein. Weil so unbequem wie das ist und so unbequem wie Jojo an der Stelle sein kann, lass dich nicht verbiegen. So sehr ist sie bereit, diesen Weg mit euch zu gehen. Mit ihr kann diese Reise ertragbar sein, weil sie mitgeht, weil sie bereit ist, den Weg mit euch zu gehen, weil sie die Demut mitbringt, mitzugehen, weil sie sich wie die Propheten damals mit in eure Geschichte hier in Saarbrücken hineinnehmen lässt. Und übrigens schon vor über 10 Jahren hat mit hineinnehmen lassen. Das ist ja auch ihre Kirche von Anfang an. Sie sagt ihre Meinung, aber sie drückt sie euch nicht auf. Sie reicht euch ihre Hand, um diese Wegstrecke mit euch unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass es eine großartige Einladung für euch ist. Sie wird euch aber die Frage nicht abnehmen, was euch bewegt. Sie wird sie euch stellen. Was rührt eigentlich euer Herz an? Was soll sich ändern? Welche Geisteshaltungen müssen sich ändern? Auch das Lied, was wir vor der Predigt gesungen haben, ne? Welche Traditionen, ja, auch ihr als Fancy Synod Church mit 10 Jahren Geschichte habt schon euch eure Tradition. Welche Dinge, die nur Religion sind, gehören weg? Was müssen wir neu machen? Ihr müsst euch selber fragen, wer sind die Menschen, die wir ungerecht behandeln? Vielleicht fängt es bei deiner Partnerin zu Hause an oder bei deinem Partner oder bei ArbeitskollegInnen. Welchen Menschen in eurem Umfeld möchte Gott Gerechtigkeit bringen durch dich? Auf welche Leute schauen wir von oben herab? Ich bin gestern noch kurz in einem Einkaufszentrum in Spandau vorbei, weil ich mir noch Sachen für die Reise gekauft habe. Und dann saßen da ein paar nicht sesshafte Menschen. Und einer von denen hat so gestunken, dass ich das kaum aushalten konnte. Dann bin ich weggegangen, die Rolltreppe hoch, raus auf den Bahnhof in Spandau. Vom Bahnhof kannst du davon noch ein paar mehr sehen. Und dann war ich erschrocken über mich selbst, ja, wie ich diese Menschen gesehen habe. Wo will Gott, dass wir Menschen anders sehen? Ja, und welche Berufungen folgen daraus? Und zwar nicht, weil wir ach so tolle Menschen sind, die denen was zu geben haben, sondern weil wir die brauchen, damit sie unser Herz verändern, ja, damit sie uns auf unsere Schuld und auf unser von oben herabschauen hinweisen, ja. Wo ist diese Welt dazu da, um dir ein neues Herz und einen neuen Geist zu schenken? Wo schaffen wir es, unsere Rettungsmentalität mal ein Stück weit beiseite zu schieben und uns einzugestehen, wir brauchen diese Welt und die Menschen in dieser Welt, damit wir Rettung erleben, damit wir von unserem hohen Ross runterkommen, damit wir unser tolles Christsein, ja, wo wir meinen, mit der Bibel alles in uns reingefressen zu haben und alles verstanden zu haben, überdenken und unser Herz zu verändern und einen neuen Geist zu kriegen, weil wir anders in die Welt schauen. Und weil wir die Menschen in dieser Welt anders wahrnehmen. Und mit dieser Haltung frage ich euch, welche Menschen legt Gott euch hier in Saarbrücken aufs Herz? Weil euch die hier in dieser Kirche, die bewegt, gerade noch gefehlt haben. Weil ihr die braucht. Weil ihr nicht vollständig seid. Weil ihr darauf angewiesen seid, dass Leute und Menschen hier dazukommen, die ihr braucht, damit sie euer Herz und euren Geist verändern können. Da draußen sind keine Bekehrungsopfer, die nur auf dich und deine gute Nachricht gewartet haben. Da draußen sind Menschen, mit denen Jesus schon längst unterwegs ist, die Jesus vorbereitet, damit sie hierher zu euch kommen, weil ihr die braucht. Weil der Leib Christi ohne die nicht vollständig ist. So wünsche ich euch, dass ihr miteinander verändert und mit einer anderen Haltung in diese Welt rausgeht. Weil vielleicht ist Gott mehr bei denen, die auf der Flucht sind und Hilfe brauchen, als er bei uns ist. Vielleicht ist er oft stärker bei denen, die Opfer von irgendwelchen Gewalttaten gewesen sind und Mitgefühl brauchen, als er bei uns ist. Bei denen, die Angst vor Zukunft haben. Bei denen, die Menschen brauchen, die das Leben mit ihnen ertragen. Der Paulus bringt es ganz schön auf den Punkt, was es bedeutet, ein neues Herz zu haben, einen neuen Geist zu haben. Wir fragen uns ganz oft, wozu ist eigentlich diese ganze Nachfolge und der ganze Glaube und so weiter da? Der Paulus macht es ganz einfach. Das, was daraus entstehen soll, ich finde, da ist er übrigens auch ganz nah an Jesu Botschaft dran, lässt sich sehr leicht zusammenfassen. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Galater 5, Vers 22, könnt ihr das nachlesen. Ich lade dich ein, dich heute mal wieder, vielleicht zum tausendsten Mal, vielleicht geht es dir wie mir und du hast es letzten Sonntag irgendwie gefühlt auch schon gemacht. Oder auch zum allerersten Mal oder nach langer Zeit mal wieder von Gott berühren zu lassen. Und dich zu fragen, wie ich mich das seit dieser Begegnung gestern früh auch frage, ja, wo will Gott mein Herz nochmal verändern? Wo will er mein Herz in Gleichklang mit seinem Herzschlag bringen? Wo will er mir einen neuen Geist schenken, eine neue Haltung, eine neue Geisteshaltung, die sich für die interessiert, die unterdrückt werden? Für Menschen, die Exilerfahrungen viel besser kennen als ich. Wen musst du ganz neu lieben? Wo kannst du Leid mit anderen mittragen? Und in dieser verrückten Welt Hoffnungsträger sein und nicht Bedenkenträger. Weil uns Freude auszeichnet als Christinnen und Christen. Weil uns Freundlichkeit auszeichnet. Weil das unser Leben gestaltet. Ich lade dich ein, für dich beten zu lassen, wenn Gott dein Herz weich machen will. Damit du mehr Einfühlungsvermögen hast, damit Mitgefühl und seine Liebe für die Menschen Raum gewinnt. Ich glaube, dass Gott durch euch, durch die Kirche, die bewegt, Menschenherzen in Bewegung setzen will. Und es ist seine unverblümte Wesensart, das zuerst bei dir und mir zu tun. So lade ich dich ein, dass du nie aufhörst, dass wir nie aufhören, unser Herz und unseren Geist verändern zu lassen, damit Geduld, Sanftmut, Güte und so weiter unser Leben bestimmen. Lass uns gemeinsam beten. Gott, ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass wir dein weiches und liebendes Herz für uns entdecken. Dass wir tief spüren, dass da alles angefangen hat, bei deiner Liebe, bei deinem Mitgefühl, bei deiner Fürsorge und beim Ertragen unseres Leides, unseres Lebens, unserer Schuld. Danke, dass du dich auf den Weg zu uns gemacht hast. Hilf uns, dass wir uns auf den Weg zu dir, zu uns selbst und vor allem auch zu anderen machen können. Amen.